Howdy und herzlich willkommen zu eurem B-Western Podcast. Dem Podcast für alle, die staubige Straßen, wackelige Kulissen und fiese Schurken lieben. Yeehaw!
Howdy und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der B-Western Sheriffs, eurem Podcast für B-Western. Auch heute reite ich wieder nicht allein durch die Savanne. An meiner Seite ist wie immer mein Vater. Hallo und herzlich willkommen, Papa.
Ja, howdy, mein Sohn.
Was haben wir uns heute vorgenommen?
Ja, der Film heißt Raw Edge, ist von 1956. Regie führte John Sherwood und wir stellen ihn vor im Rahmen unserer kleinen
Rory Calhoun-Serie. Viele von euch werden den ersten Teil vermutlich schon gehört haben. Da haben wir schon mal über Rory Calhoun gesprochen. Heute werden wir dafür weniger ein bisschen in seine Biografie eintauchen. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, raten wir euch allerdings, hört erst den ersten Teil. Ja. Fangt nicht mit Teil 2 an, aber das kennen die meisten von euch. Wer schon mal einen Film geguckt hat, fängt auch nicht mit Teil 2 an und guckt sich dann den ersten Teil an. Das macht meistens keinen Sinn. Außer früher, wenn man die Chance manchmal nicht hatte, den ersten Teil direkt zu sehen im Fernsehen. Man kennt sowas noch und musste dann erst Teil 2 gucken, weil der halt zuerst im Fernsehen lief. Sowas gab es ja manchmal, weil den Jahresfernsehen zu gucken war schwieriger. So ein bisschen wie Radio hören früher. Wenn man was verpasst hatte, hatte man es erstmal verpasst. So war das dann einfach. Genau, du hast es schon gesagt, heute reden wir über den Film Raw Edge oder Die Meute. Wie heißt der Film nochmal auf Deutsch?
Die Meute lauert schon.
Genau, die Meute lauert schon. Und das fand ich ziemlich
aber
treffend.
Passt das.
Ja, ne? Fand ich nämlich ziemlich treffend, genau. Wie immer steigen wir jetzt damit ein, ganz kurz darum, um was geht's in dem Film. Und danach wird mein Vater wieder ein bisschen tiefer eintauchen in den Film, wird so ein paar Szenen schildern, was ihm so aufgefallen ist. Aber bevor wir damit starten, möchte ich noch eine kleine Sache korrigieren aus unserer Folge Winnetou und sein Freund Old Firehand. Da haben wir nämlich fälschlicherweise behauptet, dass dieser Film in Spanien aufgenommen worden wäre. Unser guter Hörer Dirk hat uns darauf hingewiesen, dass das nicht stimmt. Danke nochmal an dich, Dirk. Der Film wurde nämlich wie alle Winnetou-Filme auch in Jugoslawien, also im ehemaligen Jugoslawien gedreht. Ist keine Aufnahme aus Spanien. In der Nähe von Split, glaube ich, wurde das Ganze gefilmt. Ich glaube, dass das heute Kroatien ist. Genau, das wollte ich am Anfang nochmal sagen. Das haben wir in der Winnetou und sein Freund Old Firehand-Folge behauptet. Das stimmt nicht, aber hier war die Korrektur.
Ja, so wie es aussah, hätte man das aber auch in irgendeinem Steinbruch drehen können.
Ja, ne? Genau. Oder wie du so schön gesagt hast, in der Kiesgrube. Genau, unser kleiner Jingle kommt jetzt und dann erzähle ich euch ganz kurz, um was es in dem Film geht.
Der Steckbrief zum Film kurz, was ihr wissen sollte.
So, dann wollen wir damit anfangen. Der Film spielt im Jahre 1842.
Das ist schon ungewöhnlich.
Das ist schon ziemlich ungewöhnlich, ja. Und zwar auch in einem Bundesstaat, der eigentlich nicht so oft genommen wird für Western. Und zwar in dem Bundesstaat Oregon soll das Ganze spielen. Wo das wirklich gedreht wurde, das Ganze, das verraten wir euch später. Wir wollen später auch noch über die Drehorte sprechen, so ein bisschen. Es geht darum, dass ein mächtiger Rancher, beziehungsweise ich habe mir aufgeschrieben, es könnte auch ein Großgrundbesitzer sein. Man so richtig, das ist ja im Prinzip auch das Ähnliche.
Sagen wir doch ein Latifundienbesitzer.
Der alte Historiker, genau. Ja, namens Gerald Montgomery verfügt über Land und Leute. Also ist im Prinzip so ein bisschen so ein Feudalherr. Ne? Und er hat eben setzt da eben seinen Willen brutal durch. Und dieser Wille ist, dass unverheiratete Frauen vom ersten Mann beansprucht werden dürfen. Auch so ein bisschen mittelalterlich angehaucht.
Ohne mitreden zu dürfen.
Genau, das ist wie früher, nämlich dass Feudalherren wohl angeblich im Mittelalter auch das Recht der ersten Nacht hatten. Ja. Bevor der Bräutigam, kennst du auch diese Geschichte,
natürlich.
Ne? Dann seine, also wenn ein Bauer eine Frau geheiratet hatte, der Feudalherr das Recht der ersten Nacht. Ich fand, das erinnerte mich so ein bisschen daran, diese Idee, ne?
Ja, du erinnerst dich sicher auch, den haben wir, ich hab dich ja zu vielen Filmen gebracht, unter anderem auch zu Ritterfilmen. Da war mal einer mit Charlton Heston.
Ja, die Normannen kommen.
Die Normannen kommen, da geht es genau darum.
Genau, das ist nämlich auch das Thema,
Charlton Heston, Ritter Charlton Heston hat das Recht auf den ersten Beischlaf, aber das Recht will er nicht wahrnehmen, weil der Mann hat Moral.
Und das hat mich daran erinnert. Ja, so ein bisschen hat mich das dieses Mittelaltergeschichte erinnert.
Habe ich übrigens auch dran gedacht.
Genau. Dann ist es so, dass die Frau von Gerald Montgomery wohl wir gehen da gleich noch ein bisschen näher noch drauf ein, wohl sexuell bedrängt wird von einem gewissen Tex Kirby, angeblich. Und dieser Tex Kirby wird darauf, nee, Entschuldigung, der heißt nicht Tex Kirby, Dan Kirby, das ist der, der die Frau bedrängt haben soll, der wird daraufhin von Jared Montgomery, also diesem Rancher, gelyncht. Und dadurch oder danach tritt dessen Bruder, gespielt von Rory Calhoun, nämlich Tex Kirby auf den Plan,
Tex
um
wunderbar,
für Vergeltung zu sorgen. Mhm. Genau, bis dahin erstmal so die Handlung. Wir steigen da jetzt noch tiefer ein. Ich möchte nur ganz kurz noch was zu den Schauspielern sagen. Über die werden wir nämlich nachher noch ein bisschen ausführlicher reden. Also wir werden über Yvonne De Carlo sprechen, die nämlich Opfer dieser möglichen Vergewaltigung geworden ist, weil sie ist die Frau von Jared Montgomery, dem Ranchbesitzer. Sie heißt Hannah Montgomery. Und wir werden natürlich über Rory Calhoun nochmal sprechen, weil es ein weiteres Rory Calhoun-Special von uns ist. Ein bisschen weniger biografisch, ein bisschen mehr, was er sonst noch so gemacht hat. Und vor allem sein Wirken in diesem Film wollen wir so ein bisschen mehr noch beleuchten. Außerdem würde ich gerne noch sprechen über Mara Corday, die dort eine Indianerin spielt.
Ja, aber und, es gibt in dem Film gleich zwei Schönheiten zu bewundern.
Genau. Ja. Und das muss man auch wissen, die eben, nachdem Dan Kirby gelyncht wurde, ist dessen Frau gewesen, Witwe ist, aber nur ganz kurzzeitig. Und dann nach diesem Gesetz nämlich, ja, zwangsverheiratet wird, schon wieder mit so einem relativ krassen Schuft. Mhm. Genau, aber sich dann auf einen Rachefeldzug begeht. Aber über Mara Corday wollen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher sprechen, denn die hatte auch noch eine relativ interessante Karriere im Anschluss an diesen Film. Das wollen wir aber uns nachher angucken. Und natürlich wollen wir auch ein bisschen, mein Vater hat gerade schon gesagt, über den Regisseur sprechen, das ist nämlich John Sherwood.
Den und niemand kann. Kennt oder nur sehr
wenig. Du kanntest ihn, glaube ich.
Ne? Selbstverständlich, ich darf auch gleich erklären, warum.
Genau, das machst du dann gleich. Und dann wollen wir natürlich noch ein bisschen, das habe ich auch gerade schon angekündigt, über die Drehorte sprechen. Ich habe mir auch noch ein bisschen was aufgeschrieben dazu, wie der Film so wahrgenommen wurde. Weil wir haben uns diesen Film rausgesucht, das werdet ihr euch wahrscheinlich auch fragen, weil es ist zwar ein klassischer B-Western, schön gefilmt in Technicolor, aber er behandelt eben eine Thematik, die nicht so typisch B-Western ist. Also es geht sehr um die Rolle von Frauen in der Zeit, ne, was ja sehr interessant ist. Und das war in den 50ern eigentlich nicht so Thema. Und es geht auch darum, um das ja doch sehr schuftige Verhalten von Männern gegenüber Frauen. Ja. Was ja auch ein bisschen diesen Film, 50er Jahre stelle ich mir nämlich das Verhalten der Männer nicht viel anders vor als in diesem Western, muss ich sagen. Aber das kannst du jetzt vielleicht ein bisschen näher erklären, weil du steigst ja jetzt im Prinzip mit der Eingangsszene ein, was da so passiert.
Ja, das ist nicht direkt die Eingangsszene, hast du mich auch darauf aufmerksam gemacht. Aber das ist der zweite Schauplatz.
Richtig, genau.
Und der zweite Schauplatz, das ist für mich die eigentliche Initialzündung in dem Film. Das ist schon alles sehr ungewöhnlich, sehr spannend. Also ich finde, dass B-Western eher bestechen durch ihre äußeren Reize, natürlich ihre Farbigkeit und so weiter. Mhm. Und die strahlen auch eine gewisse Gemütlichkeit aus. Spannung ist nicht unbedingt
das, stimmt, genau.
das Wesen eines B-Films, eines B-Westerns. Aber dieser Film ist da ganz ungewöhnlich. Ja. Also das fängt an mit einer Szene in einem Stall. Das ist sehr düster, man kann nicht viel erkennen. Man sieht lange Schatten, man sieht Hände mit verkrampften Fingern und man sieht, man sieht Yvonne De Carlo in einem leuchtend roten
Kleid. Ja, in einem leuchtend roten Kleid.
Das kommt in den Technicolor-Farben wunderbar
total aus. Rüber. Sie hat auch rote Schuhe an, aber so richtige 50er-Jahre-Schuhe. Ja. Aber auch hat mit dem Jahr 1842, wir schwören es beide, nichts zu tun.
Ja, also das
aber sehr auffällig natürlich.
Ja, da fällt mir spontan was ein.
Wie so oft.
Ne? Ja. Also eigentlich 1842. Ich habe gestern mal wieder einen schönen Kinoabend mir gegönnt. Und zwar habe ich gesehen den Film nicht ganz. Der Film ist fast 3 Stunden lang. Gary Cooper in Die Unbesiegten, Unconquered. Das ist ein Film, der spielt in den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts. Mhm. Ist nebenbei, also die Filme in diesem, die Farben in diesem Film sind wirklich
unübertrefflich,
aber nicht drüber reden. Aber also die Kleidung, darauf hat man sehr geachtet. Ich meine, es ist auch alles andere als ein B-Film, das ist ein teurer A-Film von Cecil B. DeMille. Und sehr bildgewaltig und so weiter. Da war Geld in Hülle und Fülle vorhanden. Die Kostüme und so weiter, das ist alles sehr, also wirkt auf jeden Fall sehr, also historisch sehr korrekt.
Ja.
Und so stellen wir uns eigentlich in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts und dann doch eher noch die Protagonisten vor,
ne? Absolut.
Im Wilden Westen, als so wie das dargestellt,
als genau,
da dargestellt ja. wurde.
Das was eher ja, so an die 1860er Jahre ja. vielleicht erinnern würde. Und es ist
oder
natürlich,
17, 18 oder 90, aber
ja, genau,
ganz
auf jeden Fall,
da war es ja auch schon verkehrt.
Total, da war es ja auch schon verkehrt. Und es ist, hat diesen typischen 50er-Jahre-Touch. Also man sieht pommatiertes Haar. Man sieht diese, wie gesagt, Yvonne de Carlo trägt einfach Stöckelschuhe, sage ich jetzt einfach so ganz plump, weil
im
ich mich
Stall.
Mit so einem Schuhwerk nicht auskenne. Ja. Aber was auch sehr 50er-Jahre ist, das ganze Kleid, wie das geschneidert wurde, das ist halt alles so aus der Zeit natürlich gegriffen. Aber steig gerne nochmal ein in diese,
ja.
in diese, ich sag's mal anschauen, Szene, die jetzt in diesem Stall passiert.
Also düsterer ja. Stall und leuchtend rote Farben. Yvonne de Carlo ist unterwegs. Ich weiß nicht mehr genau, was sie in dem Stall will.
Das kann ich vielleicht kurz erklären.
Also
sie ist mit dem Pferd ausgeritten, also mit ihrer Kutsche, ja. weil Frauen fahren ja auch immer Kutsche in diesem immer. Film. Ja. Einspännige Kutschen. Ja. Und hat jetzt das Pferd quasi zurück in den Stall gebracht und wird dabei beobachtet, ne, von jemandem.
Ja,
genau.
Ja, und da sieht man, wie gesagt, dramatisch verkrampfte Hände, die offen deren Eigentümer offenbar böses im Schilde führt. Und da weiß man nicht so genau, ne? Ist das jetzt eine Vergewaltigung? Also es ist eine angedeutete Vergewaltigung und die
Stile der Zeit.
Ja, ne? Ja, also es ist eine Andeutung, die aber Anlass bietet für die schlimmsten Befürchtungen. Also es ist ein sehr, sehr spannender Einstieg, ungewöhnlich spannend für das eigentlich die doch gemächliche und gemütliche Herangehensweise
der B-Western normalerweise.
Der B-Western,
ja, ne? Stimmt.
Also das muss man sagen, spricht auch für den Film, dieser sehr, sehr spannende Einstieg. Und dann würde ich dir das weitere Wort überlassen.
Ah, okay. Ja, genau. Also wir haben es jetzt mal so interpretiert, die Vergewaltigung, die dort angedeutet wird, kann nicht komplett durchgezogen werden, um es jetzt mal so doof zu sagen, aber eben passiert nicht komplett, ist unsere Vermutung, weil der Täter dann unterbrochen wird. Also weil nämlich dann der Gerald Montgomery zur Farm zurückkehrt, zu seiner Ranch zurückkehrt und andere
der
auch.
Der Farmer, der Großfarmer.
Genau, ihr Mann, also der Mann von Yvonne de Carlo.
Monty Montgomery.
Genau, Gerald Montgomery und dann diese Vergewaltigung eben unterbrochen wird. Aber natürlich, es gibt dann einen kurzen Schnitt. Yvonne de Carlo wacht auf einem Sofa auf und ihr Mann Gerald Montgomery will natürlich von ihr nur eins wissen, wer war es. Sie kann sich aber an nichts Genaues erinnern. Sie weiß nur, dass sie den Täter gebissen hat, in den Arm gebissen hat. So, und dann berichtet jemand aus der Stadt, das ist nämlich die erste Szene, dass gewisser Dan Kirby, über den wir gerade schon gesprochen haben, ihr nämlich in den Weg gegangen ist und sagte, er würde gerne um sein Land nämlich, weil dieser Rancher natürlich der Großgrundbesitzer auch jedes Land behaben möchte, würde er das nicht freiwillig abgeben, so an ihren Mann. So, und jetzt wird natürlich Dan Kirby verdächtig, diese Vergewaltigung durchgeführt zu haben. A, fragt man sich, dass jetzt wieder typisch B-Western, wie der so schnell aus dieser Stadt zu dieser doch entlegenen Farm gekommen sein soll, um diese Vergewaltigung durchgezogen zu haben. Ja. Das ist aber Gerald Montgomery, diesem Großgrundbesitzer, scheißegal. Er reitet sofort los und lässt den Mann lynchen.
Ja.
Und macht eben diese typische, klassische, ich bin das Gesetz mäßig, weißt du, hier gibt es nur mich, ich bin das Gesetz in diesem Staat. Genau. Und macht damit eben die schon vorhin angesprochene Mara Corday, eine Indianerin, zur Witwe. Genau. Und
Moment,
gleichzeitig, und das schließt dann eben ähnlich an, weil was ihr schon merkt, ist, Yvonne de Carlo ist freiwillig quasi gewesen gerade, obwohl sie verheiratet ist, aber die jetzt verwitwete Mara Corday wird zu richtigem Freiwild. Sie versucht zu fliehen zum Stamm, also zu ihrem Familienstamm.
Ja.
Genau. Und wird dann aber von Männern eingefangen, von den Männern des Ranchers und dann wieder in die Mangel genommen. Das schildert mein Vater.
Ich habe nämlich ein Zitat.
Ja, genau.
Also ich sprach ja davon, dass es ein sehr ungemütlicher Film ist.
Ja, fährt sehr ungemütlich an. Ja,
also eigentlich ein Film, mit dem ich, so wie gestern, lange Filmabende nicht unbedingt verbringen möchte, aber zur Kritik kommen wir ja später. Also man sieht Entourage von Monty Montgomery, wie sie da in der Gegend rumsteht und geifert und sich die Lippen leckt und Zitat dazu, im Anblick der indianischen Witwe, also in der Gegenwart der indianischen Witwe, dann den Satz hier zum Besten gibt, sie braucht einen richtigen Mann. Also ist schon im höchsten Maße widerlich.
Ja. Das ist wirklich so eine widerliche Atmo wird dann
richtig
aufgebaut.
Richtig widerliche Atmosphäre.
Und wie gesagt, die Männer, die sie dann so umkreisen und so geifernd auch sich um sie prügeln.
Notgeil.
Ja, und auch sich um sie prügeln und so. Ne? Und der Stärkere kriegt dann sie für sich und so. Also schon sehr steinzeitlich, ne, das Ganze.
Richtig. Und dann entsteht auch ein gewalttätiger Konflikt. Ne? Da äußert sich zum Beispiel einer, der um diese Frau, diese Indianerin, kämpfende Person da, äußert sich so, habe ich auch ein Zitat aufgeschrieben, sie ist frei und gehört mir. Mhm. Und am Ende dieser Prügelei, da setzt sich ein gewisser Sahil Doti, richtig?
Ja, ich glaub, kann so sein, heißt das er, den Namen habe ich mir nicht aufgeschrieben.
Sahil aber
ja,
oder so, Sahil als Vorname reicht, der setzt sich dann da durch. Und das wollte ich gerne noch sagen. Ich glaube, der äußert sich auch in der von mir zitierten Weise. Mhm. Und ihm gelingt es, sich gegen den Kontrahenten, einen Kontrahenten namens Whitey, durchzusetzen. Und Whitey ist der legendäre Ed Fury,
ja,
bekannt aus Makiste-Filmen.
Ja, der hat auch den Körper. Ich habe das sofort gesagt. Ne? Ich meinte, als ich gesehen habe, ja, dem wird nämlich das Shirt zerrissen und jeder weiß, warum, damit dieser Körper
natürlich
gezeigt
natürlich
wird.
Ja, eine unglaubliche Muskulatur.
Ja. Und dann auch niedergestreckt wird allerdings direkt mit einer Kugel. Ne?
Ja, ja, genau. Mhm. Aber nur Streifschuss, glaube ich. Ne?
Ich dachte, er wird erschossen, aber Interpretationssache, ja.
Und also verkörpert einige Male Makiste, vor allen Dingen aber Ursus. Mhm. Auch ein Held. Ich glaube, Ursus Latein hatten wir doch, ne?
Ja.
Der Bär. Ursus der Bär?
Ich glaub, das kann Ursus sein.
Du hast ja nur das kleine.
Ja.
Ursus der Bär.
Ne? Wahrscheinlich, sagen wir einfach mal. Wenn ihr das besser wisst, schreibt uns gerne.
Ja. Ja.
Wie immer bei Instagram, immer. Die B-Western Shadows. Ja. Wenn es nicht der Bär heißt, sondern irgendwas anderes.
Also gab es eine Reihe, ja, um den Sandalenhelden Ursus und Makiste ist ja bekannt, da haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Also der tauchte da in diesem Western auf. Ich glaube, das war seine erste oder zweite Filmrolle oder so. Okay, also Julius hat es geschildert. Wir wissen jetzt auch, warum der da ohne Hemd rumturnt.
Ja, das sind natürlich diese typischen Schauwerte. Auch das ist typisch B-Western. Das gibt es in A-Filmen auch viel. Ja, aber ich fand es da war es wieder so sehr on the nose, wie die Amerikaner sagen. Ja. Also so wirklich so, komm, jetzt das zeigen wir jetzt auch noch. Für die Frauen, die diesen Film vielleicht gucken. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viele Frauen sich diesen Film angeguckt haben. Aber einfach nur ein bisschen
also Sexappeal
reinzubringen.
Meine und deine Lebensgefährtin.
Ja, die haben es beide gesehen. Aber ich stelle es mir so in 50er Jahren so vor.
Ich weiß es nicht.
Ja, und wir haben sehr gelacht.
Ja, oder so. Ja.
Weil das war halt wirklich sehr, sehr, ja komm, das zeigen wir jetzt
meine
auch
noch. Meine Frau hat nicht
aber
mal gelacht, hätte ich noch nicht ganz gesehen.
Da kommt dieses B-Western-typische durch, halt auch natürlich ein bisschen billig, ne, und ein bisschen halt so
bisschen
auf die Fresse mäßig.
Und sehr
so,
viel ne? Exploitation.
Richtig, ne? Genau. Richtig.
So, und dann mache ich kurz mal Handlung. Ich glaube, da war der Julius noch nicht. Dann Dens Bruder, Tex Kirby, der schleicht sich viel mehr auf. So erst, das ist ja sehr ungewöhnlich, der schleicht sich so von hinten nach 20 Minuten irgendwie in den Film rein.
Ja, ne? Ja, genau.
Also wenn ich da an das Auftreten, zum Beispiel von das mit dem Auftreten von Clint Eastwood oder Charles Bronson oder so,
hab ich auch gedacht.
Vergleiche, ist das ja also wirklich sehr unauffällig.
Ja, und auch ganz anders als beim Aufstand der Apachen, das wir letztes Mal besprochen haben. Ne? Genau,
ne?
Ganz anders. Also er kommt, wie gesagt, erst nach 20 Minuten. Ich hatte so das Gefühl, Rory Calhoun hatte noch was zu tun vielleicht, weil er auch dann erst nach 20 Minuten in diesem Film auftaucht, weißt du? Also man muss natürlich auch sagen, der Film ist jetzt von 56, ne? Da war er noch nicht so bekannt. Den Film, den wir letztes Mal besprochen haben, war von 65. Da hatte er schon sehr viel mehr, also wer weiß, schon sehr viel bekannter.
Ja.
Vielleicht hat man auch so gesagt, ja, der hat hier zwar eine Hauptrolle, ne? Aber Yvonne De Carlos Rolle ist ja genauso groß. Hatte ja viel mehr Spielanteil, hat ja Yvonne De Carlo als er.
Ne? Ja, aber war vom Regisseur und vom Drehbuch auf jeden Fall als der strahlende Held festgelegt.
Absolut.
Aber
so
erscheint er gar nicht.
Ja, ne? Erscheint überhaupt nicht so. Also ihr müsst euch so vorstellen, es gibt da als erstes so eine Saloon-Szene, in der fragt er dann so ein bisschen rum, gibt es hier einen gewissen Dan Kirby und es ist mein Bruder. Und dann wissen die natürlich im Saloon schon, weil es auch Handlanger sind von Montgomery, ach ja, das ist der Bruder. Der wird natürlich jetzt feststellen, dass wir den gelüncht haben und wahrscheinlich auf Rache aus sein. Aber so richtig kommt auch dieser Rachefeldzug nicht raus.
Ja, auch so, dass ich erstmal verstehen musste, was will denn Kühn da überhaupt?
Genau.
Ne? Was ist denn sein Plan?
Ja.
Also der verhält sich sehr
abwartend
und unentschlossen.
Und das war auch untypisch für einen B-Western, weil eigentlich ist der B-Western auch typisch dann für so, da kommt der Held und du weißt sofort, okay, der ist jetzt auf Rachefeldzug. Der wird jetzt da einen nach den anderen umnieten, weißt du, und am Ende knöpft er sich dann den Rancher natürlich als Schluss vor. Vorher wird er ein paar Handlanger auf jeden Fall über die Klinge springen lassen. Aber das zieht sich alles, bis das mal passiert.
Ja.
Dann hat er da noch so eine halbe Liebesgeschichte mit Yvonne De Carlo am Laufen, weil man
auch
merkt
nur
so,
angedeutet.
Die steht so ein bisschen auf ihn, er steht so ein bisschen auf sie. Also er lungert dann immer sehr viel auf dieser Ranch rum, weil ihr müsst wissen, ihr Mann, also Monty, wie mein Vater immer so schön sagt, also Gerald Montgomery, der Ranchbesitzer, ist jetzt schon wieder unterwegs, weil er muss Land vermessen, um eben noch mehr an sich zu reißen.
Ja, und deshalb kann es zu reißen. Macher ja auch nicht kommen. Weil
genau, aber was eben gleichzeitig...
Opfer ist abwesend,
genau.
Ständig abwesend.
Genau, total, total, die ganze Zeit weg. Und was aber noch die ganze Zeit so im Hintergrund brodelt, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber wir haben es nur kurz gesagt, die Witwe von Dan Kirby, also von Tex Bruder, ist ja Ureinwohnerin, also Indianerin. Und die flüchtet zu ihrem Stamm. Und schafft es, diesen Stamm eben Stimmt. auf den Kriegspfad zu bringen, weil ihr Vater natürlich der Chief ist, also der Häuptling dieser der Indianer, die aber, glaube ich, gar nicht erwähnt werden, was für Indianer es sind. Ne? Und, glaube ich, der Stamm wird, glaube ich, gar nicht genannt. Bin ich mir jetzt aber auch gar nicht mehr sicher. Macht auch nichts. Auf jeden Fall rauchen überall im Hintergrund, müsst ihr euch vorstellen, natürlich wieder auch so gemalten Felsen teilweise oder so reinmontiert, rauchen immer so Rauchzeichen überall. Gerard Montgomery vermisst aber weiter lustig Land. Ja, Rory Calhoun treibt sich weiter lustig auf der Ranch rum. Und man sagt die ganze Zeit so, ja, es könnte sein, dass wir angegriffen werden, es könnte sein, dass sie jeden Moment angreifen, aber es passiert einfach nicht.
Es ist nicht so, aber es wirkt wirklich wie ein bunter Zusammenschnitt aus verschiedensten Filmen.
Ideen auch, ne? Auch verschiedenste Ideen. Dann genau, das da können wir vielleicht auch mal drüber reden, dann ist es ja so, dass mehrere Schufte, also quasi aus Montgomerys eigener Schar, sich überlegt haben, Yvonne de Carlo an sich zu reißen. Das ist ja auch noch so eine
weil
der Chef weg ist,
mit Vermessungsarbeit
beschäftigt. Aber das versucht Rory Calhoun auch nicht so wirklich zu verhindern. Dann gibt es da noch so eine eigentlich relativ spannende Verfolgungsjagd in so einem Fluss. Ne?
Also, die war sehr spannend.
Die war spannend.
Ich möchte nochmal die Schönheit der Landschaft
und
der Farben
Da können wir auch gerne was zu sagen.
Erwähnen. Sag mal. Ja, also wunderbar, es endet dann in einem Wasserkampf.
Genau, mit dem übrigens, jetzt mal kurz die Ohren zuhalten, falls ihr den Film noch gucken wollt, mit dem übrigens echten Vergewaltiger, also dem wirklichen Vergewaltiger, der wirklich versucht hat.
Wenn es denn einer
der war, hat sich nämlich auch, der war. Ist nämlich einer dieser Schufte, die sich mit auf der
Ranch... Verkörpert durch Neville Brent. Eine unglaubliche Fresse.
Ja, passt sehr gut.
Aber es eignet
sehr gut. Sehr gut besetzt, ja. Aber muss man sagen, passt sehr gut.
Des Schurken. Übrigens war Neville Brent auch Berufssoldat, bevor er dann die Karriere als Cowboy oder überhaupt als Filmschurke einschlug.
War auch eine seiner ersten Rollen, habe ich dem Trailer entnommen. Ich habe mir den Trailer auf der DVD angeguckt, der übrigens sehr schön wieder gemacht war von Koch Media, kann man sagen an der Stelle. Die Horst Media ausgeliehen. Und da gab es auch den Original-Trailer und da wurde auch nochmal groß erwähnt, dass ja Neville Brent zu einer seiner ersten Rollen, Introducing, weißt du so, ne? Aber das so, ne? Übrigens, ich glaube, sogar vor Rory Calhoun noch in dem Trailer erwähnt. Interessanterweise.
Ja, der hat aber auch schon Ende der 40er hat er auch in ein paar Film Noirs mitgespielt.
Aber er wurde da größer angekündigt eigentlich als Rory Calhoun, was ich interessant fand.
Das klingt jetzt vielleicht zu kritisch. Also man kann das auch in dieser Art, wie Calhoun das spielt, man kann das jetzt auch als Lässigkeit
bezeichnen. Ja, klar. Ne?
Also
auf jeden Fall.
Das erinnert mich ein bisschen, also wenn Lucky Luke auf Rachefeldzug wäre, dann wäre das,
glaube ich, das auch so lässig, das genau.
Ähnliches Auftreten,
stimmt.
Das, was Calhoun da.
Wenn Lucky Luke mal wieder die Daltons jagt, dann wäre das ähnlich. Ja, das stimmt.
Ja, da darf ich ja, wir verraten ja das nicht. Oder
du hast, wir können das Ende ruhig ja wieder verraten. Wir machen das in den letzten Folgen immer. Wir sagen euch das vorher aber noch, wie der Film ausgeht.
Aber dann warnen wir vorher.
Ja, sagen wir euch vorher Bescheid.
Genau. Ja, also dann, Calhoun erklärt aber auch sein komisches, zögerliches Verhalten manchmal. Hätte zum Beispiel mehrmals die Möglichkeit gehabt, den wirklich bösen Tarp Penny, verkörpert durch besagten Neville Brent, dreimal, glaube ich, Anlass und auch Möglichkeit gehabt.
Gibt da mehrere Szenen,
Den um die Ecke zu bringen, aber dann als Begründung sagt er dann, ich habe noch nie einen wehrlosen Mann getötet. Und wenn jemand im Begriff ist, sich da unsittlich, nenne ich das mal, Yvonne de Carlo zu nähern und er hat die Möglichkeit, das zu verhindern und argumentiert dann, ich tue es deshalb nicht, weil ich noch nie einen wehrlosen Mann getötet habe.
Ja.
Das kam mir jetzt
war
für mich schwer verständlich.
Ja.
So kennen wir Western und, und die handelnden Personen.
Nee, also wirklich so unentschlossen nicht. Und das macht den Film ja auch so ein bisschen interessant. Also ihr merkt ja schon, wir haben uns jetzt hier in so eine Diskussion schon verstrickt, warum das wohl so ist, aber ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Man kann vielleicht auch sagen, was aber wieder B-Western typisch ist, das haben wir auch schon im Aufstand der Apachen beispielsweise besprochen und auch schon in vielen anderen Folgen davor, treue HörerInnen werden es wissen. Es entwickelt sich auf dieser Ranch, auf der, müsst ihr euch jetzt vorstellen, gibt es eben diese zwei Gangster, die sich überlegt haben, Yvonne de Carlo unter ihre Finger zu nehmen. Ja. Dann kommt noch ein Falschspieler dazu, der auch noch vorhat, Yvonne de Kalle. Also sie nutzen das eben alle aus, dass der Chef nicht da ist. Die wollen jetzt alle Yvonne de Kalle sich unter den Nagel reißen quasi. Also sie tun im Prinzip sie nehmen dieses Gesetz auf.
Und der Mann ist dabei, nicht da, weil er wartet, um sich rächen zu können.
Genau, und Rory Calhoun wartet eigentlich auf der Ranch, um sich rächen zu können, muss sich dann aber mit diesen Gangstern auch auseinandersetzen. Mhm. Genau. Und dann entwickelt sich, und das ist wie immer, das war auch schon, wie gesagt, beim Aufstand der Apachen in unserer letzten Folge so, wieder wird so ein Kammerspiel entwickelt. Also, man hat wieder einen kleinen Raum, in diesem Fall die angebliche Küche, das Wohnzimmer ist es, glaube ich, dieser Ranch. Und dort werden dann so wieder so Psychospielchen gemacht. Der Falschspieler natürlich, der die ganze Zeit die Karten mischt. Die beiden Gangster, die sich die ganze Zeit nur mit Whisky die Birne vollsaufen. Rory Calhoun, der irgendwie immer aus dem Fenster guckt und quasi auf Montgomery, also Gerald Montgomery eigentlich wartet. Wo man sich die ganze Zeit überlegt, leg doch die anderen drei um. Was ist dein Deal mit denen? Weißt du? Aber es gibt eben dieses eine, was man nicht vergessen darf. Der Falschspieler ist ja auf dieser Ranch, weil er hat ja eine Wette abgeschlossen. Also es gibt ja diese Wette noch zwischen den beiden, dass er sagt, dass er soll ja erschossen werden, Rory Calhoun, das ist ja der Plan natürlich dahinter. Und er hat irgendwie gewettet, dass es dagegen gewettet, dieser Falschspieler. Und deswegen ist er auch auf dieser Ranch, weil er eben ausgucken will, ob er seine Wette eingelöst kriegt oder nicht. Das muss man eben auch noch sagen. Also ihr merkt, es gibt auch sehr viel Handlungsstränge. Und dann diese, was du schon gesagt hast, diese Flucht von Yvonne de Carlo dann von der Ranch, darauf wird sie dann von diesem bösen Neville Brand eben eingefangen. Gibt so eine relativ lange Flussszene, wo ich aber auch wieder wusste, am Ende wird es wieder einen Wasserfall geben, wie in jedem Film, wo sie natürlich runterstürzen.
Dann das schöne
Wasser. Ja, wo das Wasser war sehr schlammig. Genau. Und dann ist man zurück wieder auf der Ranch und dann gibt es endlich, und jetzt passt auf, Spoiler, also jetzt verraten wir so ein bisschen auch, wie es ausgeht, würde ich sagen, bevor wir auf die Schauspieler noch ein bisschen kommen, ist es so, dann gibt es natürlich in der Ranch, und da habe ich mich fast drüber gefreut, endlich den Shootout zwischen Rory Calhoun und diesen Gangstern und dem Falschspieler und endlich werden auch alle umgelegt.
In der Hütte.
Genau, in der Hütte, also in der Ranch, in diesem Wohnzimmer dann, also schön in diesem Bühnenwohnzimmer. Ne?
Ja, war ja keine Hütte.
Im
Farm, also eine Villa, ne?
Ja, genau.
Villa des
Latifunium. Ja, aber es ist halt eine Bühne. Man weiß halt, das haben die im Studio gedreht. Ne? Das sieht man total. Also, aber B-Western-Style eben ist okay. Ja.
Also 20 Minuten ist aber schon für den B-Western lang.
Genau.
20 Minuten in der Kulisse,
das
erregt bei uns Missgefallen.
Ja, genau. Ne? Und auch wie gesagt, und dann auch mit sehr dünnen Dialogen. Aber alles B-Western-Style, deswegen lieben wir es auch ein bisschen. Aber es ist so, das, was im Prinzip am Anfang, muss ich sagen, aber die Kritik kommt ja noch, das, was am Anfang wirklich spannend oder anders wirkte, löste sich dann in diese typischen B-Western-Motive auf. Man entwickelte wieder ein Kammerspiel. Es gab wieder dieselben Charaktere, weißt du, so ein bisschen.
Und keine Stringenz.
Und man baut dann noch so eine Wette ein, wer wen zuerst erschießt und so weiter. Naja, auf jeden Fall ist es dann so, ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ist denn mit Gerald Montgomery los? Ja, der ist ja da unterwegs, das Land zu vermessen. Und wir haben ja gerade schon angesprochen, die Indianer sind ja die ganze Zeit dabei, fleißig Rauchzeichen abzubrennen. Und dann ist es eben so, wie kommen wir denn jetzt hier raus? Wir sind ja umzingelt von den Indianern quasi. Ja. Und dann daraufhin bietet dann Mara Corday, eben die Witwe ja ist von Dan Kirby, bietet ihm dann freies Geleit an. Mhm. Aber der Chief möchte, dass Gerald Montgomery alleine zu ihm kommt.
Ja.
So, und das ist eine Falle, Leute.
Ah,
er wird nämlich
in das Lager der
Indianer geleitet, und dann ist es ja so, hey, ihr habt uns freies Geleit versprochen und dann so, ja, wenn wir dich haben und dann haben sie ihn und dann kann nämlich Mara Corday, und das ist eine sehr schöne Szene auf so einem Felsen, weiß ich noch, nimmt nämlich Rache für ihren verstorbenen Mann und das fand ich eine sehr starke Szene, das hat mir sehr gut gefallen, das werde ich auch am Ende in meine Bewertung einfließen lassen, weil da, muss ich sagen, in diesem Moment hatte mich der Film wieder.
Ja,
da war ich wieder so, nachdem ich dieses erschöpfende Kammerspiel hinter mich gebracht habe, habe ich so gedacht, ja, da haben sie mich wieder gekriegt, weil da dachte ich so, weißt du, wie die auf diesem Pferd saß, weißt du, dann dieser stolze Blick, weißt du so, ne? Was war ja so ein bisschen, da hat sie ja gut gespielt auch, muss man ja auch mal lobend hervorheben.
Wir loben gern.
Ja, sehr gerne. Aber das fand ich wirklich eine starke Szene, wo sie diese Rache dann, diesen Racheplan quasi durchgesetzt hatte und ihren Ex-Mann, also ihren verstorbenen Mann, eben und Montgomery, der seiner gerechten Strafe zugeführt hat, ne?
Ja,
gerechte Strafe zugeführt. Ja, genau. Das wollte ich noch sagen und jetzt wisst ihr auch, wie dieser Film ausgeht.
Und
genau.
Tex musste sich ja nicht ganz. Ich ergänze nee, das
du,
noch.
Genau, aber
ich, und, ja. Und Tex musste sich nicht mal die Finger schmutzig
machen. Nee, ne? Also er hat diese beiden Mistkerle erledigt.
Nicht gerne tut.
Genau, er hat diese beiden Mistkerle erledigt und da war man auch ganz
cool. Aber es gibt in dem Kulissenhaus, gibt es dann doch noch, es kommt dann eine Tex Kirby, also Rory Calhoun, noch mal richtig zum Einsatz und tut das, was man von der Hauptfigur und einem Westernhelden erwartet. Mhm. Er ist nicht nur lässig, sondern er ist auch richtig im Kampf.
Mhm. Ja, da gefiel mir ja auch noch besser,
muss ich sagen. Das fand ich auch recht kurzweilig. Mhm. Also es war alles sehr eng, und es wurde auf flogen die Möbel durch die Gegend
und so. Ja, Tische wurden umgeschmissen und natürlich wieder als Schutz verwendet für Schießerei. Ich liebe das. Ne? Welche Tischplatte würde Kugeln aufhalten?
Ja, nee, vor allem aus der Entfernung.
Ja, genau.
Ne? Nee, da spielt aber auch der Fallspieler noch eine Rolle, verkörpert durch den nicht ganz unbekannten Schauspieler Rex Reason. Mhm. Aber der ist mir vor allem vielleicht auch deshalb bekannt, weil ich den Namen großartig finde.
Ja, der ist super.
Also Rex Reason kommt im Verlauf der Kämpfe, kommt da übrigens ums Leben und sagt folgenden Satz. Ich habe diesmal wirklich öfter Zitate mitgeschrieben, weil ich weiß ja, ich kann mich auf meinen Sohn verlassen, der kümmert sich in erster Linie um die Handlung. Also, Falschspieler Randolph alias Rex Reason sagte, nach Luft keuchend, ein Gentleman bis zuletzt. Also er spricht von sich, ein Gentleman bis zuletzt. Oder wenigstens zuletzt.
Ja, also, genau. Stimmt, das sagt er dann, bevor er so umstürzt mit dem Bauchschuss.
Ja, ne? Genau. Hat sich eigentlich eigentlich unlauter verhalten, aber dann in den Momenten kurz vor seinem Ableben, seinem gewaltsamen Ableben, hat er dann doch auf der richtigen Seite gekämpft. Also Rory Calhoun erledigt dann halt seinen Job und dieses Schwein, Neville Brent alias Tarp Penny, kommt dann zu Tode. Mhm. Und während des Gerangels fällt von der Wand eine Büffelhorn-Trophäe. Mhm.
Also ein Büffelkopf, sehr gutes Ende.
Mit einem Büffelhorn. Und auf das Büffelhorn wird dann als Auswirkung der Faustkämpferei wird dann der
Neville Brand.
Der Neville Brand, also der Tarp Penny, der Oberschurke, aufgespießt. Mhm. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wir können das ja zur Not rausschneiden, aber ich habe das jetzt mal symbolisch verstehen wollen. Mhm. Ich meine, ich werde das jetzt auch nicht ausführen, dann kann es vielleicht doch ungeschnitten da so Bestandteil unseres spontanen Beitrags hier bleiben.
Ja.
Also so ein irrigiertes Büffelhorn.
Ja, so meinst du das.
Du weißt schon, was ich meine. Okay. Auf dem der Oberfrauenverachter und Schänder dann aufgespießt wird, wollte ich jetzt mal so verstehen.
Ja, ne? Ich hatte halt so gedacht, ich hatte es halt so interpretiert, weil wir haben ja gerade auch das Ende von Gerald Montgomery, also dem Ranchbesitzer, schon geschildert. Ich habe halt gedacht, weil Büffel habe ich auch mit Indianern verbunden natürlich und habe halt gedacht, das ist die doppelte Rache der Indianer.
Ja.
Weil der weiße Mann, er schießt auch immer die Büffel.
Ja.
Und stopft sie sich aus, hängt sie an die Wand und wird am Ende doch noch von ihnen gerichtet. Weißt du, weil er in dieses Horn reinfällt. Also quasi von einem toten Tier gerichtet zu werden, ist auch symbolisch, fand ich.
Und Tarp Penny wird Opfer seiner eigenen falsch verstandenen Männlichkeit. Mhm. Ne? Also, natürlich hat der Regisseur nicht daran gedacht.
Ja.
Der Drehbuchautor auch nicht, weil die haben für sowas überhaupt gar keine Zeit.
Ja.
Aber man muss nicht an alles denken,
was
dann möglicherweise unbewusst beim Zuseher ausgelöst wird. Mhm. Ich meine, wenn man das alles bedenkt, dann kann man ja gleich, braucht man keine Romane mehr zu schreiben oder keine Lyrik mehr zu schreiben, dann kann man ja direkt einen Sachtext formulieren.
Ja, stimmt. Dann weiß der
andere, wie es ausgeht, woran gedacht wurde.
Ja.
Nee, es gibt ja viele Dinge.
Kann natürlich auch einfach nur der
Typ man so oder anders verstehen.
Genau, es kann natürlich auch einfach der typische B-Western gewesen sein,
dass man gesagt hat,
sollen wir das möglichst brutal am Ende gestalten und dann hat er so ein Horn durch den Bauch. Und
aber
dann so.
Ich hab mir erlaubt und das darf ich auch.
War ja kein Sache. Ich habe ja auch die Idee mit den Indianern halt.
War ja kein Dokumentarfilm,
genau.
deine Idee genauso, wir dürfen das ja auch anders verstehen.
Bisschen Symbolik darf man
rein. Das ist gute Kunst,
lässt
Interpretationsmöglichkeiten offen. Warum mir der Tarp Penny so unsympathisch war, da habe ich noch ein Zitat, in Englisch übrigens, aufgeschrieben.
Hau raus.
Er sagt nämlich, während er unterwegs ist mit Yvonne De Carlo, die er dauernd da bedrängt.
Ja, wirklich widerlich.
Widerlich. Ja. Und da kommt er ihr so ziemlich keuchend.
Ja, aber gut gespielt auch für den B-Western.
Ja, die müssen sich ja dann auch ein Pferd teilen, weil eins irgendwie zu Fall kommt, ist ja auch egal.
Genau.
In dem Augenblick, in dem sie also beide auf dem Pferd sitzen oder erst gerade dabei aufzusteigen oder sowas, weiß ich nicht mehr, sagt er zu ihr Folgendes. Feeling you pressed up against me, smelling that sweet smell of yours.
Ich habe den Film ja im Original geguckt, ich erinnere mich daran. Ja, war widerlich. Man hat die ganze Zeit nur gesagt, kann der sich nicht bitte mal eine Kugel fangen, der Typ, der nervt mich so. Ja.
Aber er endet ja.
Aber sehr gut gespielt.
Hat er verdient.
Sehr gut gespielt.
Ja.
Genau, und das allerletzte Ende, das könnt ihr euch aber fast denken, wir sind natürlich im Jahr 1956, also ein bisschen typisches Ende natürlich. Roy Calhoun verlässt natürlich nach diesem ganzen Töten die Ranch. Und man denkt ganz kurz, will er Yvonne de Carlo gar nicht mitnehmen, aber dann schwenkt er das Pferd nochmal um und nimmt sie natürlich mit. Und die beiden reiten, wie wir es auch aus jedem Lucky Luke Heft übrigens kennen, in den Sonnenuntergang. So kann man zusammenfassen.
Ich glaube, du auch, also ich liebe das auf jeden Fall.
Ja,
das,
genau.
Was soll das sonst?
Total, ich meine, dafür guckt man das. Ja, natürlich, ist auch so. Ich fand es auch gut. Ich fand es, war sehr viel Klischee, aber es war sehr schön. Lass uns im zweiten Teil dieser Folge ein bisschen über die Schauspieler reden. Wir wollen auf jeden Fall über Yvonne de Carlo sprechen. Rory Calhoun noch ein bisschen vielleicht, genau, aber wie gesagt, in der ersten Folge hört ihr sehr viel mehr über ihn, da haben wir sehr viel Biografisches schon erläutert. Und dann, wie gesagt, noch ein bisschen über Mara Coday. Hast du zu Yvonne de Carlo schon was? Möchtest du dazu was sagen?
Nee, ich geb zu Yvonne de Carlo gebe ich mal ein, vielleicht stellen wir das ja auch, wie heißt das, Shownotes? Die Shownotes, stellen wir das vielleicht auch ein.
Hast du eine Empfehlung?
Also sie war auch Sängerin und sie hat auch mindestens eine Langspielplatte in den 50er Jahren veröffentlicht.
Ja.
Und da gibt es ein Lied, das ist vielleicht mein Lieblingssong vom Unvergleichlichen. Also wenn ich den Namen schon nenne, dann überkommt mich hier ein Schauder, der mir über den Rücken fährt. Der Name, also eigentlich, es gibt noch so einen anderen bekloppten Fan dieses Sängers. Kennst du ihn?
Ja, ich kenne ihn gut.
Und wir haben uns das auch abgewöhnt, diesen Namen überhaupt zu erwähnen. Also wir haben ihn immer S genannt.
Mhm.
Und es geht um S ist Elvis.
Ja.
Und es gibt unzählig viele Songs, für die ich Elvis unvergleichlich finde. Aber vielleicht sein bester, also zumindest seine beste Ballade ist eine ganz frühe Aufnahme von Blue Moon.
Mhm.
You saw me standing alone.
Kennt ihr da draußen natürlich auch, ja.
My heart.
Ja.
Und das, davon gibt es eine, wie ich finde, ganz andere, aber auch hörenswerte Interpretation von Yvonne de Carlo. Da singt sie nämlich besagtes Blue Moon. Findet man bei YouTube.
Okay, versuche ich auch mal auf unsere Playlist zu packen, dann könnt ihr es euch auch nochmal anhören. Könnte gut sein, dass es bei Spotify ist.
Ja.
Yvonne de Carlo, ich glaube, wir haben in einer Folge schon immer über sie gesprochen, aber lass uns trotzdem noch ein bisschen über sie sprechen. Also schon, wie du gesagt hast, sie war Sängerin, aber vor allem war sie Schauspielerin und Tänzerin war sie allerdings auch. Und sie wurde Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre als die Technicolor Glamourstar, als ein Technicolor Glamourstar gefeiert. Also für diese satten Farben hatte sie den, das hat man in dem Film auch sehr gut gesehen, fand ich, die optimale Ausstrahlung, die man dafür brauchte. Und so wurde sie in Amerika auch Queen of Technicolor genannt. Ihre großen Erfolge waren unter anderem The Ten Commandments, also auch ein Film, den du sehr liebst. Mhm. Das war ja also die 10 Gebote.
Mhm. Ein unglaublicher Schwulst.
Aber ja, aber du liebst den Film ja auch. Ja. Übrigens aus demselben Jahr wie Raw Edge. Das hat sie ja kurz...
Unterschiedlich
ja, Filme nicht kurz danach hat sie das gemacht. Kurz danach hat sie das gemacht und da spielte sie die Sephora, hat sie da gespielt. Ja. Und auch eine sehr bekannte Rolle. Ja, wie war so ihr Verhältnis zum Western-Genre? Also sie hat schon einige Western gemacht und laut ihrer Biografie, wie ich dann recherchiert habe, war es wohl so, sie hat sich in dem Genre auch recht wohl gefühlt. Und die Rezension zu Raw Edge war damals auch so, dass die Kritiker eigentlich meistens sagten, dass vor allem Yvonne de Carlo diesen Film trägt. Vor allem mit ihrem Charme, aber auch mit der Art, wie sie die Ranch-Besitzerin eben spielt. Und das fand ich auch. Also ich fand auch, dass sie trägt diesen Film eigentlich viel mehr als Rory Calhoun das tut. Und drückt dem Film auch ihren Stempel so ein bisschen auf, weil sie eigentlich an jeder Szene auch dabei ist und eigentlich für mich die Hauptrolle spielt. Eigentlich ist für mich Rory Calhoun in dem Film nicht jetzt eine komplette Nebenrolle, aber so aufgeteilt. Ne? Ja, so ein bisschen, der ist so eine halbe Hauptrolle, würde ich sagen.
Ich finde auch die indianische Witwe von dem.
Finde ich auch stärker.
Finde ich auch, die beiden Frauen
sind stark.
Bleiben einem im Gedächtnis,
Rory jetzt weniger. Ja, Rory weniger. Trotzdem halt ein interessanter Film aus seiner Filmografie. Und ich fand vor allem, das habe ich mir aufgetrieben, in diesem Western fand ich ja irgendwie, hatte sie halt, das ist ja auch, deswegen war sie auch die Queen of Technicolor, sie hat eben so eine starke visuelle Präsenz. Ne? Also man sieht sie wirklich in diesem roten Kleid, diese roten Schuhe, allein diese ersten Szenen, ne? Das rote Kleid, dann der Einstieg auch mit dem Blick auf die Beine, ne? Auch das, ne? Wo sie so hochgefilmt wurde direkt am Anfang. Ne? Dann diese hohen Absatzschuhe, herrlich. Also ein toller Auftritt. Und ich habe mir noch ein bisschen was aufgeschrieben. Also ein paar Anekdoten. Ich weiß, das lieben die HörerInnen da draußen immer. Fand ich ganz nett. Yvonne de Carlo hat in den 40er Jahren auch Rory Calhoun mal gedatet und hat in ihrer Biografie geschrieben, dass das Date aber ziemlich katastrophal wohl damals verlaufen ist. Ich lese gerade vor. A fun story is that she went on a date with Rory Calhoun in the 40s, which was a flop. As Rory didn't talk to her all evening. Also, die hat den ganzen Abend nicht mit ihr gesprochen.
Ja.
Und dann war aber lustig, hat sie weitergeschrieben, trotz dieses Fehlstarts wurden wir später noch gute Freunde.
Gut.
Und Rory Calhoun war auch 1955 einer der wenigen Gäste bei ihrer Hochzeit dann tatsächlich.
Ja, da hat er doch gar nichts falsch gemacht.
Aber herrlich, ne? Das fand ich ganz lustig, wie sich daran erinnerte, ne? Was auch ganz cool war, habe ich noch gelesen, das war auch über so eine Filmseite habe ich das rausgefunden. In der Zeit hat sie, also dieser Film wurde gedreht am Lawn Pie, also die übrigens, die haben das nicht gedreht in Oregon, sondern natürlich in Kalifornien, wie so meistens. Das Witzige war, dass Diana auch meinte zu mir, dass die war ja schon mal in Oregon und meinte, die Landschaft sieht da ganz anders aus, weil mit diesen ganzen Nadelbäumen da so und den Bergen. Und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, das sieht wirklich mehr nach Kalifornien aus und es war auch Kalifornien. Mhm. Aber sie hat jetzt die Zeit genutzt, um mit ihren Söhnen während der Dreharbeiten angeln zu gehen. Also fand ich auch noch nett, dass sie das einfach so ein bisschen eine gute Zeit gemacht hat während der Drehpausen. Das sind so ein paar Sachen. Wie gesagt, wir haben über Yvonne Carlo-Meinig auch auf jeden Fall schon mal gesprochen, aber das sind nochmal so ein paar Ergänzungen zu ihrer Biografie. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, sonst würde ich nochmal gerade gucken.
Übernimmst du.
Genau, ich würde nochmal gerade gucken, also ich habe noch, Rory Calhoun haben wir ja schon, wie gesagt, schon besprochen, dass der eine wilde Jugend hatte und auch bis zu seinem 21. Lebensjahr immer wieder zwischen Gefängnis und Freiheit hin und her pendelte, bevor er eben ein Westernstar wurde. Genau, und wir hatten ja auch darüber gesprochen in der letzten Folge, dass er ja auch mal erpresst worden ist aufgrund seiner kriminellen Vergangenheit. Und das hat er ja dann selber, ist er ja in die Öffentlichkeit gegangen, hat das publik gemacht. Ja, genau. Mhm. Und fand ich auch immer noch sehr spannend, also dass man eben irgendwie ihn dann hinter den Kulissen versucht hat zu erpressen mit seiner Vergangenheit, aber er es eben dann den Mut gehabt hat, dass er in der Öffentlichkeit selber zu erzählen, dass er eben früher Autoknacker gewesen ist. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ja. Lass uns noch ein bisschen über Mara Coday vielleicht sprechen, weil die hatten wir
das
noch gar nicht.
Ich sag dann noch was, damit wir es nicht vergessen,
sehr gerne.
Über den Regisseur John Sherwood.
Genau, über John Sherwood wollen wir auch noch ein bisschen was sagen. Mara Coday, eigentlich Marilyn Joan Watts, die ist übrigens dieses Jahr erst gestorben, was ich krass fand. Die ist 1930 geboren und 2025 gestorben jetzt erst. Also auch 95 Jahre alt geworden.
Oh,
war eine US-Schauspielerin, wie ihr euch denken könnt, ein Showgirl und ein Fotomodel.
Unglaublich.
Und sie hatte vor allem ihre ersten Anfänge als Showgirl am Earl Carroll Theatre in Hollywood und bekam vor allem über Modelarbeiten zum Film. Sie hatte dann später einen Studiovertrag bei Universal Pictures und wurde in den 1950er Jahren in vielen B-Filmen und Genrefilmen eingesetzt, darunter auch Western und Science-Fiction. Und du weißt auch, in welchem Science-Fiction-Film sie mitgespielt hat? Mhm. Kannst du dir was denken? Tarantula hat sie nämlich mitgespielt.
Ach, ja.
Da war sie mit dabei.
Jack Arnold.
Ja. Eine ihrer bekanntesten Rollen.
Ja.
Genau, und wir gehen jetzt gleich nochmal ein bisschen darauf ein, wie diese verschiedenen Schauspieler ja so gewirkt haben. Aber das würde ich in der Kritik erst tatsächlich machen.
Also
in den Filmen, weil das machen wir am Schluss,
bei
würde ich sagen.
Ja.
Deswegen sag du jetzt gerne was zum Regisseur John Sherwood.
Ja.
Ich habe mir da auch was zu aufgeschrieben, aber fang du ruhig mal an.
Ja, der Name kam mir bekannt vor, ich konnte den aber nicht zuordnen, aber ich kannte den auf jeden Fall und ich hatte den irgendwie ich brachte den in Zusammenhang mit Science-Fiction-Trash und das war auch richtig. Der hat nach meiner Kenntnis nur 3 Filme gedreht.
Ja.
Ich kenne sie alle 3. Der erste Film heißt Das Geheimnis der steinernen Monster.
Okay, geil.
1957. Mhm. Die Story übrigens von Jack Arnold, der auch ein paar Western gedreht hat. Aber ich glaube, über Jack Arnold haben wir schon was gesagt.
Ja.
Und dann Das Ungeheuer ist unter uns.
Mhm.
Von 56. Und dann Den Schrecken von Amazonas, den kennen vielleicht einige Hörer. Der erste Teil war von Jack Arnold und der zweite und dritte Teil, die waren nicht mehr der Rede wert. Der schlechteste war dann von Jack Sherwood, also die dritte Fortsetzung des Schreckens von Amazonas, wie der Film. Ich glaube, das war sogar Das Ungeheuer ist unter uns. Das ist der Titel der dritten Fortsetzung von Der Schrecken vom Amazonas.
Mhm. Sagt mir alles gar nichts.
Also
nie nix, gehört. Hab ich
alles mehrmals gesehen. Aber kann ich auch irgendwie, also ich mag die Filme, bis auf den dritten Teil, bis auf Das Ungeheuer ist unter uns. Das ist wirklich zu viel des Blödsinns. Mhm. Aber der hat auch noch einen dritten Film gedreht, meine ich, aber der scheint ja für mich nicht interessant gewesen zu sein, da habe ich mir den Titel nicht notiert. Ansonsten weiß ich nichts über ihn.
Ja, okay. Ich hatte mir jetzt auch nicht viel zu ihm aufgeschrieben, weil du hattest mir ja gesagt, dass du schon was über ihn sagen wirst. Ich habe mir nur noch aufgeschrieben, dass er das Drehbuch hat er nicht geschrieben für den Film, das war der sogenannte Harry Essex, da sagte mir auch nichts, und Robert Hill. Und basierend ist diese Geschichte mal wieder aber auf einer Novel, wie es ja im Englischen immer heißt, also einem Roman. Also das finde ich ja immerhin faszinierend, ne? Wenn man denkt, dass wie viele Westernfilme, auch solche B-Filme, ne? Mhm. auf irgendwelcher Bahnhofs-Western-Literatur basieren. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Da muss es ja auch Bücher ohne Ende geben. Ich kann vielleicht im Anschluss nochmal an John Sherwood, weil du es gerade gesagt hast, nochmal was zu den Dreharbeiten sagen, ganz kurz. Also Drehbeginn war im Oktober 1955 und wie ich gerade schon kurz sagte, gedreht wurde vor allem auf der Jack Garner Ranch. Also diese Ranch, die wir da sehen, gab es wirklich. Also das ist nicht keine Pappkulisse, sondern die wurde wirklich gebaut. Was ich auch mal interessant finde, am State Highway 74, also warum man das habe ich schon öfter bei B-Filmen auch gesehen, dass man in der Nähe von Highways gedreht hat. Ich weiß nicht, ob es dann einfacher war, das Equipment dahin zu kriegen oder warum, oder ob man diese Wälderaufnahmen, die sind ganz nah an einem Highway gedreht worden. Und dann hat man noch viel gedreht im San Bernardino National Forest in Kalifornien. Deswegen, das ist auch Kalifornien, also was wir da sehen, ist nicht Oregon, sondern Kalifornien.
Wenn man in der Nähe von Highways dreht, dann kommt man ja mit den Filmwegen.
Was lobend hervorgehoben wurde, das lobend hervorgehoben wurde in einem Blog, den ich euch nur empfehlen kann, den kann ich dir auch empfehlen, ist zwar auf Englisch, aber der heißt Buddies in the Saddle. und die haben vorgeschrieben, dass der San Bernardino National Forest stand hervorragend für das Oregon-Setting. Also die haben anscheinend gesagt, nö, für uns ist Oregon, sieht so aus. Ich habe zwar jetzt andere Meinungen darüber gehört schon, aber die fanden das super, dass das dafür ausgewählt wurde.
Ja.
Ich kann noch ein bisschen was auch sagen, habe ich noch rausgesucht zum Budget und den Kosten. Was der genau gekostet hat, kann man nicht herausfinden, weil die meisten Quellen das einfach nicht nennen. Ne?
Ja.
Es ist aber immer so, dass wir, das haben wir auch schon typisch für B-Western, die hatten immer einen genauen Zeitplan, in dem das eben gedreht werden sollte, herausgebracht werden sollte. Und auch eine bestimmte Anzahl am Publikum sollte man damit erreichen.
Wobei die erste Szene musste dann sitzen.
Ja,
so
genau.
Knapp war das kalkuliert.
Genau. Man hat eben viele One-Shots da drin. Also man einmal gedreht, dann war fertig. Und deswegen kann man über das Budget nicht so viel sagen. Aber ich finde, dadurch, dass man eine echte Ranch verwendet hat, kann es in der Riege der B-Western, ist jetzt natürlich nur Spekulation, wir wissen das nicht, ne? Aber kann es jetzt nicht ganz unten angesiedelt werden, also man war nicht nah an einem C-Western, ich würde sagen, man war schon im oberen Drittel von einem B-Western.
War das ein Universal-Film?
Ja, war ein Universal-Film und man hat Technicolor benutzt als Farbe und das war teurer als die von uns schon öfter erwähnte
Universal
Farbe.
Universal hat damals mit diesem Film viel Geld gemacht.
Genau, haben wir viel gemacht. Veröffentlicht haben wir auch gerade schon gesagt, wurde der Film ja dann am 24. März, um es nochmal genau zu sagen, 1956 in den USA, allerdings waren die Rezensionen gemischt, also man hat viel gesagt, ein typischer B-Western, ne, der Serie B von Universal, die kennst du auch. Das war ja wirklich, wurde ja so eingeteilt in Serie A für A-Western, Serie B für B-Western. Und hat jetzt aber auch nicht die Kassen so klingeln lassen. Ne? Das war so ein Durchschnittserfolg.
Ja, habe
ich
war
gesehen.
Das Thema zu.
Ja, genau. Wahrscheinlich das eben, aber der Film hat sich jetzt auf jeden Fall nicht so in das Gedächtnis der Leute gespielt.
Mir ist noch was eingefallen.
Ja,
ich habe auf die Lücke gewartet, weil du hast gesprochen über die vielen Western-Autoren. Mhm. Natürlich, klar, das ist natürlich, dass in den USA viele Western geschrieben wurden. In den USA ist ja irgendwie klar. Aber der bekannteste Autor ist natürlich Louis L'Amour.
Ja, natürlich,
Der hat zum Beispiel den Roman, die Vorlage für einen der besten mir bekannten Western, nämlich Hondo, ein früherer Film von dem tatsächlich mal schlanken
John Wayne, ja genau.
Das ist nach dem Roman, wie gesagt, von Louis. Der hat aber auch, der konnte aber auch wirklich schreiben.
Ja.
Aber du hast recht, in der Regel waren solche Wildwestromane, die boten immer die Vorlage.
Ja, das seht ihr auch ganz oft, wenn ihr mal die Vorspende euch anguckt. Abspende wird das natürlich auch nochmal erwähnt, aber im Vorspann sehe ich das so oft, based on a novel by. Mhm. Ne? Das steht so oft da. Ja. Und das ist in diesem Film wirklich tatsächlich auch der Fall gewesen. Das ist total interessant, weil man sich ja echt so denkt, ja, für so ein B-Western, ne? Genau, also dass man das dafür nochmal, dass man auch da eine Buchadaption also hatte dafür.
Also
eine Vorlage, so ist
Hondo, richtig. Ich habe jetzt nicht viel Western-Roman, ich glaube 3.
Ja.
Aber Hondo ist in dem Dreierband. Den Dreierband musste ich kaufen, weil es eine Einzelausgabe gar nicht gab in der deutschen Übersetzung.
Ja.
Auch wirklich toll geschrieben.
Ne? Ja. Lass uns doch zum Abschluss, also außer du hast noch was zu ergänzen, ein bisschen auf die in der Kritik so ein bisschen einfließen lassen, wie wir so die einzelnen Personen, wir haben es ja ein bisschen schon hervorgehoben, Yvonne de Carlo hat uns, glaube ich, beiden ziemlich gut gefallen.
Ja.
Was die auch Tänzerin wie die so gewirkt war, haben, habe ich erwähnt, genau, wie die so gewirkt haben in dem Film. Ich weiß nicht, willst du anfangen, soll ich anfangen?
Ja, also zu Yvonne De Carlo, mit der bin ich jetzt eigentlich fertig.
Das okay, hast, ich habe mir mal so ein bisschen, alles also fließt auch hast, in meine ne? Kritik ein, ich ja. werde das jetzt aber auch, dann, ich werde das jetzt mal machen und dann schließe ich auch im Endeffekt meine Bewertung direkt ja, hinten an, damit ihr Bescheid wisst. Genau. Also ich habe mir so aufgeschrieben,
kommt zur Bewertung.
Genau, Hannah Montgomery fand ich war keine passive Heldin, das fand ich auf jeden Fall nicht, ja. sondern sie war irgendwie... Sie stand so, es stand so im Zentrum der Macht und auch den Besitzverhältnissen, was diese Ranch angeht. Ne?
Aber und, was eigenartig war, aber da, doch dann auch ja. typisch für die Zeit, war, dass sie ihrem Mann doch irgendwie gegenüber sich loyal verhielt.
Hat sie getan,
bei aller ja. Kritik glaub, war sie letztlich doch loyal.
Habe ich ne? so interpretiert, weil das
halt, ich nicht
man so gesagt hat, in der Zeit wahrscheinlich wäre das so gewesen. Ja. Dass man sich natürlich, ja. Ich habe aber aufgeschrieben, und das fand ich wirklich gut, das war auch nicht, ist ja auch nicht typisch für die 50er Jahre, weil meistens sind ja Frauen da so eher schmückendes Beiwerk, bis sie erfüllen ja, so diese klassischen Rollen. Die treiben Rollen, die
Handlung ne? nicht voran.
Genau. Aber das war in dem Film gar nicht so. Und deswegen ja. fand ich das cool an dem Stimmt. Film, dass so dieses selten thematisiert wird, dass Frauen eben auch stark sein können, auf eine andere Weise. Jetzt nicht unbedingt, nicht körperlich, aber...
Ja, Frauen, Julius, die waren immer stark, nur auf eine andere Weise als die Männer.
Ja, das sage ich ja hier auch, aber in den Filmen
wird oft missverstanden,
ist das nicht so oft gesagt ja. worden. Und das find, ja. Also nicht in einem B-Film vor allem, ja. weil in einem B-Film sind sie meistens Staffage.
Ja.
Und das kann ich anschließen, das fand ich sehr, sehr gut. Das war auch sehr gut gespielt von Yvonne De Carlo. Und das kann ich, dasselbe finde ich auch, ist es bei Mara Coday gewesen. Die hat ja die Figur der Packer gespielt, also der indianischen Witwe quasi von Dan Kirby. Und ich finde eben gut, wie sie diesen Rachefeldzug führt, auch wie sie das schauspielert. Und sie wird eben nicht zum Opfer von diesen Machtverhältnissen, sondern sie nimmt ihr Recht quasi, fand ich, so selber ja. in die Hand. Also sie wird aktiv, ja. weil ihr Mann eben ermordet wurde und begibt sich eben zurück zu ihrem Volk. Und sie hat eben dann einfach diesen Rachemoment, ne? Und dann das finde ich einfach gut gemacht. Und das eben auch, wie sie diese Falle stellt, dem Gerald Montgomery und so, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich fand es auch gut, war auch zitiert, habe ich auch gelesen, habe ich auch gefunden, dieses Zitat, Packer, also in dem Fall Mara Coday, returns, having avenged her husband's death. Und das ist so der Schlusspunkt quasi, weil das ist diese Szene, die ich euch auch gerade beschrieben habe auf diesem Berg. Also sie sitzt wirklich so stolz auf diesem Pferd, also sie hat diesen stolzen ja, Blick und sie, ja. ist, sie hat diese, sie hat den Rachefeldzug eben vollendet und das fand ich auch sehr, sehr gut. Rory Calhoun, ja, wie wir gerade gesagt haben, also eigentlich ist er, man vermutet am Anfang so die klassische Western-Figur, ne, der Fremde, der eben in die Stadt kommt, den Auftrag hat, Rache zu nehmen. Doch irgendwie im Kontext dieses ja komischen, von uns ja schon angesprochenen Gesetzes, das da ja herrscht, also dieses komische,
das ist ja auch kritisiert.
Die Frau ist frei, der Erste, der sie bekommt, bekommt sie und nimmt sie sich auch. Irgendwie damit auch nicht so richtig umgehen kann, habe ich die ganze Zeit im Gefühl. Ne? Also er verurteilt das irgendwie, aber er kämpft auch nicht so richtig dagegen nee. An. Und er ist so, also ich habe mir so notiert, dass weder, also ich finde so die Rolle, die er spielt, ist weder Fisch noch Fleisch. Ja. Er ist nicht so der richtig klassische Westernheld, am Anfang schon, weil er als Fremder in diese Stadt kommt. Und man denkt sich natürlich, das haben wir auch gesagt, er wird jetzt Rache für seinen Bruder nehmen und das wird uns allen richtig gut gefallen, wie er einen nach dem anderen zur Strecke bringt. Mhm. Aber das passiert eben gar nicht so. Es ist so schleppend, er ist nicht so richtig auserzählt. Auch B-Western-Stil-mäßig natürlich ja. nicht auserzählt, nicht richtig ausgegoren, vielleicht auch, wie man es machen wollte. Und deswegen hat mir seine Rolle in dem Film nicht allzu gut gefallen. Was aber nicht an seiner schauspielerischen Leistung lag, fand ich gar nicht, sondern es lag eher daran, dass ja. man ihm, glaube ich, im Drehbuch nicht so die richtige, nicht richtig auf den Leib mal geschrieben hat, was er überhaupt machen soll, ne? Sondern er meandert da so ein bisschen durch den Film, so habe ich es mal aufgeschrieben. Das ist meine Kritik daran, ja, genau. Ja. Und deswegen, um unsere berühmten Sterne zu vergeben, ich gebe dem Film 3,5 Sterne von 5.
Ja.
Ich gebe dem Film, wie ihr jetzt wahrscheinlich euch schon denken könnt, aufgrund der starken Hauptrollen, also von den Frauen Hauptrollen, ja, ja. gebe ich das. Wenn der Film jetzt nur mit Rory Calhoun besetzt und Yvonne De Carlo hätte nicht diese starke Rolle gespielt, Mara Coday auch nicht diese starke Rolle gespielt, hätte ich dem Film, glaube ich, nur...
das Thema vielleicht auch nicht gegeben.
Ja, das natürlich. Aber ich hätte dem Film dann wirklich nur... Also wenn die nur Staffage gewesen wären und nur Vergewaltigungsopfer gewesen wären, dann hätte ich, und das wäre nicht weiter auserzählt worden, hätte ich diesem Film 2 Sterne maximal gegeben. Aber so gebe ich ihm 3,5.
Ja.
Jetzt bin ich gespannt, ja. Was hast du?
Ja, also ich habe dann... vieles hat Julius gesagt, muss ich nicht wiederholen. Gibt nur Schlagworte, also herrliche Naturkulisse. Zu den Schauspielern hast du was gesagt, zu dem Oberschurken habe ich auch was gesagt, das hat mich auch sehr beeindruckt, dieser widerliche Typ. Ich fand aber auch die Darstellung des Fallspielers.
Ah ja, die hat sich auch ganz
gut gefallen. John Randolph, die fand ich auch ganz gut. Und zu den Frauen hast du was gesagt. Was mir am Film gefiel, sind die äußerst sparsamen, knappen Dialoge. Mhm. Das ist einerseits natürlich ein Nachteil, weil vieles ist nicht plausibel
ja,
in dem Film.
Ja.
Das hast du gesagt. Andererseits kurz, knapp und knackig. Passt natürlich zum Genre.
Ne? Ist für das Genre typisch, genau. Ne? Weil wir erläutern euch ja auch immer, was Genre typisch ist. Und das ist natürlich typisch, ja, weil man hat ja wenig,
also,
man hatte wenig Zelluloid, deswegen auch wenig kurze Dialoge.
Ja, Pluspunkt, genau, ja. Ne? Und er war auch recht spannend, zumindest am Anfang. Zwischendurch verlor sich die Spannung, dann wurde der Spannungsbogen wieder aufgenommen und so. Fand ich also auch nicht schlecht.
Auch so, genau.
Das Thema fand ich eigentlich auch gut. Es ging ja um die im Moment ja sehr aktuelle sogenannte toxische Männlichkeit, wobei ich finde, der Begriff toxisch gehört eher in die Pharmazie. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Also sagen wir mal, falsch verstandene, katastrophal falsch verstandene Männlichkeit.
Ja.
Das fand ich als Thema schon mal sehr interessant.
Ja, ich auch, vor allem die Zeit. Ne? Ja.
Also das Pluspunkte.
Ja,
ne?
Ja.
Minus habe ich, dass dieses Thema des Films gleichzeitig auch seine Schwäche ist. Denn mit den plumpen Schauwerten dieses Films, wir haben ja ein paar beschrieben, ich habe ja auch zitiert,
ja.
Um das zu belegen. Aber auch die Schauwerte, wie diese Kämpfe da um die Frauen und so weiter, die konterkarierten aber das Thema des Films.
Ja.
Das Thema des Films war die Rechtlosigkeit, beziehungsweise die Entrechtung der Frau.
Ja.
Und gleichzeitig wurde aber in plumper Exploitation wurde dann, setzte man auf Schauwerte und zeigte mit süffisantem Vergnügen, wurde aber auch dauernd präsentiert, wie die Frauen wehrlos dastanden
ja.
und Opfer wurden
genau.
dieser um sie kämpfenden, widerlichen Gauner-Männerhorde da. Und das rückte den Film dann doch unangenehm in die Trash-Ecke.
Ja.
Also Trash-Ecke jetzt, also Trash-Ecke ist bei uns ja eher positiv besetzt,
ja.
also jetzt für mich negativ gemeint. Ne? Und eine Bewertung, mit der Bewertung tue ich mich schwer, weil das der entscheidende Minuspunkt ist für mich dann, wenn man dann so ein Thema hat, dann muss man so ein Thema aber auch irgendwie glaubhaft behandeln.
Ja.
Das kann man auch in einem B-Western machen. Also ich bewege mich da genau in der Mitte. Ich kann das jetzt, die Mitte zwischen 5, die kennen wir. Also ich habe da 2,5 Punkte würde ich dafür geben.
Ja, verstehe ich.
Aber das kann man auch anders sehen. Also ich würde wirklich sagen, das sollte man sich jetzt dann einfach angucken,
ja.
weil das ist thematisch sehr,
absolut interessant.
Sehr interessant.
Das ne? versuchen wir ja auch hier immer im Film herauszugucken, die jetzt nicht nur plump das Schema abspulen, sondern eben auch ein bisschen was anderes mal beleuchten.
Ja.
Und ich finde auch, den Film, guckt euch den mal an, bildet da euch gerne auch mal eure eigene Meinung zu und schreibt uns das auch gerne mal. Ich weiß, einige von euch tun das immer sehr gerne.
Hast du den
B-Western Sheriffs auf Instagram.
Habe ich wieder mitgebracht?
Ja, habe ich den mitgebracht. Ja. Also den Film habe ich noch zu Hause.
Ja, ja. Also ich habe
euch auch interessant, habe ich jetzt vergessen.
Ich habe den mit einer Macke.
Ja.
Ist das aufgefallen?
Nee, der Film lief so durch.
Gut, ja, dann.
Genau. Also Koch Media Veröffentlichung, da findet ihr das auch.
Ist der teuer?
Ich habe den gebraucht
gekauft.
Ja, man kann den gebraucht kaufen. Auf jeden Fall habe ich auch gesehen. Also wenn ihr euch dafür interessiert oder den Film vielleicht sogar teilweise, weiß einige von euch haben den sogar zu Hause, ich habe es auf Instagram gesehen, guckt euch den gerne an und schreibt uns gerne, wie ihr den gefunden habt.
Ja.
Abschließend, wir sind mal...
Ist aber erhältlich, ne?
Ist erhältlich, der Film. Ja, genau. Das war ein bisschen der Abschluss von unserer kleinen Rorikel-Huhn-Reihe.
Ja.
Wir haben ihm auch 2 Folgen gewidmet, weil er es verdient hat.
Ja.
Weil er wirklich viel gemacht hat für den B-Western
und auch
viele Stunden der Unterhaltung auf jeden Fall
seine Tätigkeit gegönnt. Als Serienheld haben wir auch...
Haben wir in der ersten Folge drüber gesprochen. Das würde mich ja nochmal interessieren. Also der Texaner... Würde ich gerne noch mal sehen. Ja.
Gibt es zu kaufen, aber nur, es sind rätselhafterweise, habe ich aber, glaube ich, vielleicht auch gesagt.
Ja, nur wenige Folgen.
Nur wenige Folgen.
Ich habe eine gesehen, 13 Folgen gibt es auf Deutsch oder so. Ich meine, ich würde es mir auch auf Englisch angucken. Wenn ihr da einen
das
Tipp
würde
habt,
ich auch tun.
Schreibt uns das gerne.
Ja.
Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie geht's denn weiter, ihr
Da Lieben? Brauchen wir Erholung. Also ich brauche dringend nervliche Erholung nach diesem
Und
Trash.
Deswegen hast du uns schon was rausgesucht fürs nächste Mal.
Ja, ne? Und das gibt es bei YouTube bekanntermaßen kostenlos zu besichtigen. Das ist mal wieder Clint Walker.
Ja, also genau.
Ich gebe das habe ich jetzt, das war eigentlich gar nicht geplant.
Wir hatten ja schon unsere ersten Folge, aber jetzt kehrt er wieder zurück. Clint Walker ist zurück, ja, genau.
Ja, ich versuche seit Jahren, seit meiner Kindheit, versuche ich, diesen Film nochmal wiederzusehen. Der heißt...
Die Todesranch.
Die Todesranch, ein völlig blödsinniger Titel. Also, nee, der hat schon mit der Handlung zu tun.
Ja.
Aber er ist so plump, der Titel. Also es ist egal, jedenfalls ist es ein Clint Walker-Western und der changiert so zwischen Disney, Kinder-Western, aber gleichzeitig hat er auch ziemlich krasse Szenen.
Ja.
Und ich liebe diesen Film.
Ich habe ihn noch nicht geguckt, ich bin gespannt. Ich muss ihn mir noch angucken
bis zur nächsten Folge. Ich liebe ihn wirklich, wirklich sehr. Der Film ist sehr gemütlich, mhm. bis auf diese teilweise, wie ich finde, manchmal doch, wenn man so den Gesamttenor des Films sich anguckt, dann sind die schon recht krass, dieses
ja.
Auftauchen als
ja.
Grizzlybären
und ja. so weiter. Verrat noch nicht zu viel,
nein,
ich habe noch nicht geguckt.
Es geht schon teilweise ja. doch dann ziemlich blutig zur ja. Sache. Aber ist egal, insgesamt ist der Film von einer sehr angenehmen Atmosphäre und hat eine ganz anderes Verständnis dieser Film für einen Wildwestfilm als der, den wir heute besprochen
ja.
haben. Also ein krasser okay. Gegensatz dazu.
Ja, dann bin ich mal sehr gespannt. Ihr wahrscheinlich auch. Und dann würde ich sagen, satteln wir auf und reiten Richtung
Warte,
Todesranch.
Ich muss noch darauf ja. hinweisen, dass es den, wo es den gibt, habe ich gesagt, ja. aber in HD-Qualität. Mhm. Beste Farben,
ja.
bester Ton,
ja.
also sehr zu empfehlen.
Auf Deutsch, ne?
Ja, ich habe, genau. wie gesagt, jahrelang danach gesucht, war auf DVD nur für Fantasiepreise mhm. erhältlich. Jetzt gibt es den kostenlos zu sehen. Ich habe mich auch gefreut. Würde mich freuen, wenn den viele angucken würden.
Ja.
Lohnt sich meiner Meinung nach. Und es macht doch mehr Spaß, unserem Gelaber zuzuhören.
Das stimmt, wenn man den Film gesehen hat. Ja, ne? Das stimmt, das ist immer so. Ich werde mir auch angucken. In diesem Sinne, wie man immer so schön sagt, wir machen weiter. Wir reiten jetzt zu Todesranch, gucken uns das an. Mein Vater hat es schon gesehen.
Mhm.
Macht's gut und ja. bis bald.
Bis bald.